Herzlich willkommen zur Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Wir lesen die Texte des kommenden Sonntages und Pfarrer Josef Fledermann aus Bremen wird sie uns auslegen. Mit ihm sind wir auch verbunden. Herr Pfarrer Fledermann, herzlich willkommen hier bei Radio Horeb.
Ja, seien Sie gegrüßt, Herr Martin, und alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1964, haben Theologie studiert in Münster und Freiburg. 1992 war dann die Priesterweihe in Osnabrück. Und seit 2012 sind Sie Pfarrer in der Gemeinde St. Marien im Bremer Westen und auch Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Osnabrück und Mitglied im Vorstand der charismatischen Erneuerung auf Deutschlands Ebene, zurzeit zweiter Vorsitzender. Herr Pfarrer Fledermann, ich darf Sie bitten, zu Beginn dieser Sendung ein Gebet zu sprechen.
Ja, ich möchte gerne den Hymnus beten von der Komplett vom Samstagabend, den ich sehr, sehr schön finde und der, wie ich finde, auch passt zu den Texten des kommenden Sonntags. Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu leben. Unbewusst, wer dich nicht kennt. Sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Christus, du bist meine Hoffnung. Mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Christus, dir neigt sich mein Geist. Christus, dich bete ich an. Christus, an dir halte ich fest mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich, Herr, lieb ich allein. Suche dich, folge dir nach. Amen.
Amen. Ja, herzlichen Dank, mit dem Gebet zu beginnen. Das ist immer eine gute Sache und ich darf Ihnen jetzt auch die erste Lesung vorlesen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes erfüllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Sie riefen einander zu, heilig, heilig. Heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf, und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, »Das hier hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt.« Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, »Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?« Ich antwortete, »Hier bin ich, sende mich.«
Ja, in allen drei Lesungen geht es an diesem Sonntag, am kommenden Sonntag, irgendwie um das Thema Berufung. Zunächst diese Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja gehört zu den sogenannten vorexilischen Propheten. Er stammte aus Jerusalem und wurde vermutlich im Todesjahr des Königs Usia 739 vor Christus zum Propheten berufen. Das heutige Jesaja-Buch stammt von verschiedenen Autoren, die im Geiste des Jesaja prophetisch zum Volk Israel sprechen. Das gesamte Buch beinhaltet sowohl Drohworte als auch Heilsprophetien. Außerdem die bekannten Gottesknechtslieder, die die neutestamentliche Gemeinde in Jesus als erfüllt angesehen hat. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema der Berufung des Jesaja. Es ist ein gewaltiges Szenario, das uns von Jesaja berichtet wird. Er sieht den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron, heißt es in Vers 1, Kapitel 6. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Jesaja erlebt die Gegenwart Gottes, die den ganzen Raum des Tempels erfüllt. Gott ist da. Vermutlich ist mit dem Thron die Bundeslade gemeint, die ja Ort der Gegenwart Gottes für das jüdische Volk war. Gott schauen, ist das möglich? Zu Mose hatte Gott einst gesprochen, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. So heißt es im Buch Exodus im 33. Kapitel, Vers 20. Und im Johannesevangelium im 1. Kapitel, Vers 18 heißt es: Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Offenbar ist die Gottesschau eine Ergriffenheit von Gott, die überwältigend ist, aber kein wirkliches Sehen Gottes. Christus allein hat Gott gesehen, da er von Gott ist. Im Blick auf ihn erkennen, sehen wir letztlich Gott, wie es Jesus sagt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, so heißt es im Johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 8. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, hören wir, wer mich gesehen hat, hören wir, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und doch ist Jesaja von der Erhabenheit und Mächtigkeit der Gegenwart Gottes ganz erschrocken. Seine Gegenwart und doch seine Unnahbarkeit, seine Herrlichkeit, wie die Schrift sagt, lassen ihn seine Unreinheit, seine Kleinheit und seine Schuld aufleuchten. Sein Wehmir, der Hinweis auf seine unreinen Lippen, zeigen ihn in einem unglaublichen Gegensatz zu dem, der als dreimal heilig von den Seraphim angebetet und verehrt wird. Gott ist Gott, über alles erhaben. Aber dieser Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Adam, Mensch, wo bist du? So rief er es nach dem Sündenfall im Buch Genesis. Gott sucht den Menschen. Und er sucht Mitarbeiter, Menschen, die für ihn einstehen, die für ihn gehen, die für ihn leben. Durch die sinnbildliche Reinigung seiner Lippen mit der glühenden Kohle wird Jesaja von Gott her befähigt und vorbereitet für seinen Dienst. Seine Schuld ist getilgt, seine Reinheit durch Gottes Handeln wiederhergestellt. Gott überwältigt ihn jedoch nicht, trotz des gewaltigen Szenarios. Nachdem Jesaja den Herrn geschaut hat, hört er seine Stimme, vernimmt er seinen Ruf. Die Berufung wird eingeleitet durch eine Frage: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Es hat fast den Anschein, als wenn die Gottesbegegnung und die damit einhergehende Selbsterkenntnis der eigenen Kleinheit und Unreinheit vor Gott so etwas wie die Voraussetzung für die Frage Gottes sind. Jetzt erst ist Jesaja hörbereit, offen für den Anruf. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Es kommt auf die Bereitschaft des Gerufenen, auf die Bereitschaft des Jesaja an. Gott bleibt der souveräne, über allem erhabene Gott. Die Initiative der Berufung liegt ganz bei ihm. Er gibt den Sendungsauftrag. Und für ihn soll der Berufene gehen. Anders gesagt, Gott hat den ersten Platz. Und doch bedarf es der Bereitschaft, der Zustimmung, des freien Ja's des Jesaja, das er auch sofort und ohne Einschränkung ausspricht. Hier bin ich, sende mich. Mit seiner ganzen Existenz stellt der Gerufene sich dem Rufenden zur Verfügung. Hier bin ich, nicht ich habe 20% meiner Arbeitszeit für dich zur Verfügung. Nein, hier bin ich, ganz und gar. Das totale Inanspruchgenommensein durch den Anruf Gottes wird deutlich. Dabei ist die Botschaft, die er zu verkünden hat, zunächst keine frohe Botschaft. In der Lesung am Sonntag wird sie ausgespart, weil wohl nur auf die Berufungsgeschichte geblickt werden soll. Sie spricht von der Verstocktheit und Taubheit des Volkes, von der Verwüstung der Städte, Häuser und des Ackerlandes, von der bevorstehenden Verbannung ins babylonische Exil. Aber es wird eine Wurzel bleiben, so wie gefällte Bäume eine Wurzel übrig lassen. Und aus dieser Wurzel kann neues Leben keimen. Heiliger Same ist ihre Wurzel, so heißt es in Jesaja 6,13. Ein paar Gedanken zum Nachdenken. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Findet diese Frage Gottes auch in mir eine Resonanz? Gott auf der Suche nach Menschen, die für ihn gehen. Für wen gehe eigentlich ich? Wer oder was bestimmt meinen Weg? Hier bin ich, sende mich, so lautete die Antwort des Jesaja. Ist das auch meine Antwort? Traue ich mich? Welche Hindernisse legen sich mir in den Weg? Meine Schwächen, mein Versagen, meine Schuld. Gott ruft, Gott reinigt, Gott heiligt. Gott sehnt sich nach Menschen, die für ihn gehen.
Sie hören die Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pastor Josef Fledermann aus Bremen. Er legt uns die Texte der Lesungen für den kommenden Sonntag aus. Ich darf Ihnen jetzt die zweite Lesung vorlesen. Das ist die Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferstanden gemäß der Schrift und schien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkündige oder die anderen, das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt.
Ja, soweit die zweite Lesung des kommenden Sonntags aus dem ersten Brief an die Korinther. Auf den ersten Blick scheint die zweite Lesung wenig mit dem Thema Berufung zu tun zu haben. Es geht eher um die Auferstehung oder besser Auferweckung Jesu, die hier bekannt wird. Der Textabschnitt beinhaltet im Übrigen das älteste Zeugnis von der Auferstehung Jesu in der Heiligen Schrift. Vermutlich schrieb Paulus diesen Brief an die Korinther im Jahr 55 nach Christus. Die Auferweckung Jesu ist dabei das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft, der zentrale Inhalt der Verkündigung der frühen Gemeinde. Paulus selbst hat diese Botschaft bereits übernommen und bezeichnet es gegenüber den Korinthern als den Grund, auf dem ihr steht. Das Evangelium erscheint hier wie eine Gabe, die von Station zu Station, von Gemeinde zu Gemeinde, von Person zu Person weitergegeben wird. Die Korinther haben das Evangelium angenommen, haben darin festen Stand für ihr Leben gewonnen, haben es als rettendes Wort erfahren. Nun aber scheint das Evangelium bei ihnen bedroht. Sie scheinen sich innerlich davon entfernt zu haben. Es scheint sogar so zu sein, dass die Möglichkeit besteht, als wären sie vergeblich zum Glauben gekommen. Durch den Verweis auf die Überlieferung, auf die Schrift und auf die Zeugen der Auferstehung bekräftigt der Apostel die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Subjekt des Bekenntnisses ist Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, der begraben wurde, am dritten Tage auferweckt wurde und Kephas, den 12, 500 anderen Brüdern, dem Herrenbruder Jakobus und schließlich ihm, Paulus selbst, erschienen ist. Und genau hier reiht Paulus seine Bekehrungs- bzw. Berufungsgeschichte vor Damaskus ein in die Ostererscheinungen. Damit erhebt er den Anspruch, ebenbürtiger Zeuge der Lebendigkeit des Auferstandenen zu sein. Er scheint somit auch der Letzte zu sein, dem eine solche Erscheinung zuteil geworden ist. Die Auferweckung Jesu ist nicht beweisbar, aber das Zeugnis derer, die ihn gesehen haben und ihr darauf gegründetes Lebenszeugnis der Hingabe, machen die Botschaft glaubwürdig. Paulus weiß sich als von Jesus Christus berufen. Er weiß auch um die Gnadenhaftigkeit dieser Berufung. Er, der vorher mit allen Kräften die Christen verfolgt hat, schämt sich zwar seiner Vergangenheit, aber er hat diese Vergangenheit angenommen und sich eingelassen auf das grundlegend alles verändernde Neue der Botschaft Christi. Auch seinen Dienst, sein Wirken und Mühen sieht er nicht als sein eigenes Werk, sondern als Werk der Gnade Gottes an. Aber für dieses Werk lässt er sich verzehren. Berufung ist Gnade, kein Verdienst. Berufung ist Auftrag, keine Beliebigkeit. Berufung ergreift den ganzen Menschen, nicht nur einen Teil von ihm. Auch das wird uns bei Paulus deutlich. Mittelpunkt dabei ist also nicht er selbst, sondern die Botschaft, um die es geht. Mittelpunkt ist Jesus Christus. Ich möchte gerne die letzten Verse der Lesung noch einmal erklingen lassen, die viel von Demut und doch auch von einer gewissen positiven Selbstsicherheit erkennen lassen, ähnlich wie bei Maria, auf deren Niedrigkeit Gott geschaut hat, die aber auch darum weiß, dass Gott Großes an ihr getan hat und sie selig gepriesen werden wird von allen Geschlechtern. Es heißt im 1. Korintherbrief: Doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als alle anderen habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkündige oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Auch zu dieser Lesung wieder ein paar Gedanken zum Nachdenken. Glaube ich der Auferstehungsbotschaft der ersten Zeugen? Glaube ich, dass Jesus wirklich lebt? Paulus sagt einmal: Wenn wir nicht an die Auferstehung glauben würden, wäre unser Glaube sinnlos. Wir hätten keine Hoffnung. Trägt mich der Glaube an die Auferstehung? Habe ich in meinem Leben schon so etwas wie Auferstehung erfahren? Wir sollen, so sagt Paulus, als neue Menschen leben. Wo und wie kann auch ich Zeuge der Auferstehung Jesu sein?
Sie hören Radio Horeb, die Sendung Höre Israel. Wir sind verbunden mit Herrn Pastor Fledermann aus Bremen. Ich darf nun das Evangelium vorlesen, Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boote aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze aus zum Fang. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel ihr Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, wie sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach.
Der Abschnitt, den wir gerade gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 5. Kapitel, er schildert die Berufung der ersten Jünger Jesu. Ebenso wie bei Markus und bei Matthäus geht es um Simon, der den Namen Petrus bekommt, und die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus. Der Bruder des Simon, Andreas, wird allerdings von Lukas hier nicht genannt. Die Berufungserzählung ist verknüpft mit der Erfahrung vom wunderbaren Fischfang. Der Evangelist Johannes schildert diesen wunderbaren Fischfang hingegen als eine Erscheinungsgeschichte mit dem auferstandenen Jesus. Bei Johannes 21, Vers 1 bis 13. Auch folgt die Berufung der ersten Jünger nicht wie bei Markus gleichsam im Vorübergehen. Jesus verkündet den vielen Menschen, die ihm folgten, das Wort Gottes. Und weil die Menge so zahlreich ist, nutzt er das Boot des Fischers Simon, um von dort aus zu den Menschen zu sprechen. Simon sitzt mit Jesus im wahrsten Sinn des Wortes in einem Boot. Er hört, wie die Menschenmenge auch, Jesus das Wort Gottes verkünden. Nach der Beendigung seiner Predigt kommt die unerwartete und auch ungewöhnliche Aufforderung Jesu an Petrus: Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Die Fischer verstehen eigentlich ihr Handwerk. Gefischt wird es nachts, da ist die Aussicht auf Erfolg größer. Zwar war die vergangene Nacht vergeblich für Simon und die Fischer gewesen, aber wieso sollte man noch einmal und das am Tage hinausfahren? Doch Simon lässt sich auf die Aufforderung Jesu ein. Seinem menschlichen Einwand, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, folgt unmittelbar die gehorsame Antwort des Simon: Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Simon vertraut dem Befehlswort Jesu. Er hatte die Macht seines Wortes ja schon erfahren, als Jesus seine an Fieber erkrankte Schwiegermutter besucht und geheilt hatte. Der überwältigende Erfolg bzw. Ertrag des Fischfangs führt dann dazu, dass sie das Netz nicht allein einholen können, sondern auch die Hilfe der Gefährten im anderen Boot benötigen. Beide Boote sind randvoll und drohen, fast unterzugehen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Interessanterweise wird hier bereits der Name Petrus verwendet, den Jesus dem Simon verliehen hat. Bei der Berufung des Zwölferkreises in Kapitel 6, Vers 14 wird darauf hingewiesen. Simon Petrus ist angesichts der Größe des Wunders und der Macht des Wortes Jesu nicht nur erstaunt, sondern ebenso sehr erschrocken, dass er seine Kleinheit, seine Sündhaftigkeit vor Jesus erkennt und in der anbetenden Haltung des Kniens sowie durch die Bezeichnung Herr deutlich werden lässt, welch ein Abstand zwischen ihm und Jesus besteht. Ja, er sucht diesen Abstand, was auch dadurch unterstrichen wird durch sein Wort: Geh weg von mir. Auch die anderen Fischer sind erstaunt und erschrocken. Namentlich werden nun auch die Zebedäus-Söhne Johannes und Jakobus genannt. Und nun, im Anschluss an diese Erfahrung, erfolgt das Verheißungswort Jesu an Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Die Erfahrung des Wunders und das Wort der Verheißung bewegt Simon und nicht nur Simon dazu, Jesus nachzufolgen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Es gibt also kein eigentliches Berufungswort, keinen eigentlichen Ruf zur Nachfolge, wie das kommt her, folgt mir nach bei der Berufung von Simon und Andreas im Markus-Evangelium oder etwa der Berufung des Zöllners Levi im selben Evangelium. Auch dort spricht Jesus ihn an mit den Worten, folge mir nach. Das von jetzt an wirst du Menschen fangen, verweist jedoch auf die hiermit beginnende Aufgabe des Simon und der anderen Jünger, Menschen für Jesus, für das Reich Gottes zu gewinnen, sozusagen zu fangen. In der Antike hatte der Begriff des Menschenfangens keineswegs immer negativen Unterton. Der Erfolg der Verkündigung liegt ja nicht in List und Tücke, Überredung und Manipulation begründet. Der Garant des Erfolges liegt in der Macht des Wortes Jesu begründet und im gehorsamen Befolgen seines Wortes durch Simon Petrus. Die Jünger sollen also das Wort Gottes verkünden, das Reich Gottes verkünden, wie ein Sämann das Wort Gottes ausstreuen. Es wird seine Frucht bringen. Es gibt in der Bibelstelle eine interessante Parallele zwischen dem das Wort Gottes verkündigenden Jesus und der Menschenmenge, die ihm zuhört, mit dem Verheißungswort Jesu an Petrus und der unglaublich großen Fischmenge, die die Fischer einholen. Mir erscheint, in beiden Fällen ist es das Wort Gottes. Jesus ist ja das fleischgewordene Wort Gottes, das allein der Garant des Erfolges ist. Es ist nicht das menschliche Können eines Simon oder eines anderen Jüngers. Es ist nicht seine Stärke. Die Evangelien lassen uns ganz im Gegenteil ja gerade seine Schwachheit und Sündhaftigkeit erkennen. Es ist Jesu machtvolles Wort, das bewirkt, was es will, ganz in Anlehnung an das Jesaja-Wort, denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich ausgesandt habe. So heißt es in Jesaja 55, 10 folgende. Der Sinn einer Berufung, mag sie durch ein Berufungswort oder auch durch ein Berufungsereignis erlebt werden, liegt nicht einfach nur darin, Jesus nachzufolgen im Sinne eines hinter ihm hergehens. Die Berufung führt in die Jüngerschaft, führt in die Schule Jesu, in die Gemeinschaft mit anderen und hat ihre Bestimmung in einer missionarischen Verkündigung. Der Neutestamentler Gerhard Schneider drückt es im Hinblick auf unsere Lukasstelle so aus. Da aber die Nachfolge der Jünger durch die Menschenfischerverheißung mitmotiviert erscheint, wird der Sinn der Jesus-Nachfolge in der missionarischen Verkündigung gesehen. Auch nach dieser Lesungsstelle wieder ein paar nachdenkliches Gedanken. Gibt es Erfahrungen in meinem Leben, wo ich mit Erstaunen und Erschrecken die Macht des Wortes Gottes erfahren habe? Gibt es ein Erlebnis, das mich dazu geführt hat, alles hinter mir zu lassen und Jesus zu folgen? Vertraue ich der Macht des Wortes Gottes? Und bin ich bereit, in unserer Zeit missionarisch zu sein und Menschen für Christus zu gewinnen? Oder begnüge ich mich mit dem Status quo? Habe ich mich darauf eingelassen, als Jünger oder Jüngerin Jesu zu leben? Oder schneide ich mir meinen Jesus so zurecht, dass er mir passt?
Herzlichen Dank, Herr Pastor Flettermann, für Ihre Auslegungen der Lesungen und auch des Evangeliums. Ich lade Sie nun ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich mit einzubringen in diese Sendung und auch Ihre Gedanken uns mitzuteilen und mit dem Pastor Flettermann auch ins Gespräch zu kommen. Sie hören die Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Höre Israel. Ich lade Sie nun ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pastor Flettermann aus Bremen. Herr Pfarrer Flettermann, Sie haben gesagt, dieses Evangelium ist ja eigentlich ganz einzigartig, weil es ja die erste Aktion ist, wo es ganz deutlich wird, dass Jesus sagt, ab jetzt wirst du Menschen fangen.
Ja, genau.
Das ist ja was ganz Besonderes und das ist auch mit einem ganz konkreten Auftrag verbunden. Und in den Fragen, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, am Ende Ihrer Auslegung, gibt es Erfahrungen in meinem Leben, wo ich mit Erstaunen und Erschrecken die Macht des Wortes Gottes erfahren habe? Da kann ich persönlich antworten, ja, und zwar jetzt gerade. Wenn ich diese hohe Verantwortung sehe, Menschen zu fangen, jetzt auch im Jahre der Barmherzigkeit, dann stehen wir doch eigentlich vor einer riesen Herausforderung.
Das ist richtig und man könnte natürlich auch erstmal ein bisschen abgeschreckt sein durch diesen Ausdruck, Menschen zu fangen, weil das so ein bisschen nach List und Tücke klingt. Aber es gibt ein ganz, ganz schönes Wort im Tagesgebet des heiligen Pfarrers von Ars. Dort heißt es nämlich, hilf uns, in der Liebe Christi Menschen für dich zu gewinnen und zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern das ewige Heil zu finden. Vielleicht drückt es das in unseren Ohren ein bisschen angenehmer aus und meint trotzdem das Gleiche, ob wir wirklich ja gewillt sind, Menschen für Christus zu gewinnen. Wenn ich einen Schatz gefunden habe, wenn ich etwas Wertvolles gefunden habe, dann glaube ich, bin ich eigentlich davon ganz erfüllt. Und dann müsste es eigentlich so sein, dass ich mich auch aufmache und davon erzähle oder dass ich es bezeuge, dass ich es in meinem Herzen trage, dass ich wie so eine, vielleicht eine brennende Fackel sozusagen, dieses Licht weitertrage. Und das ist sicherlich ein Aufruf in unsere Zeit, auch wieder ganz neu sozusagen so auch in die Begegnung mit Menschen zu gehen. Ganz gleich, wo sie herkommen, oder Papst Franziskus spricht ja auch oft davon, dass wir wirklich auch an die Ränder gehen sollen. Und ich denke, das ist ein Aufruf sozusagen, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, im eigenen Saft der Gemeinde, eines Gebetskreises oder ähnliches, sondern wirklich auch uns hinauszuwagen, auch zu den Menschen, die vielleicht von Christus noch gar nichts gehört haben und ihn auch nicht kennen. Und dass wir ja wirklich eine frohmachende Botschaft haben, die Leute auch erfüllen kann. Eine anspruchsvolle Botschaft, das ist auch wahr, aber doch letztlich eine frohmachende und befreiende Botschaft.
Also letzten Endes, der Blick über den Tellerrand ist hier gefragt.
Das, denke ich, ist damit auch gemeint,
ja.
Genau.
Eine erste Hörerin darf ich begrüßen, es ist die Frau Schuster. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Fledermann.
Grüß Gott.
Ich hätte eine Bitte, könnten Sie mir vielleicht eine Antwort geben, wenn sich ein Mensch berufen fühlt, aber es steht dem Mensch so vieles im Weg, wie soll er sich denn verhalten?
Also eine Berufung bedarf eigentlich immer auch ein Stück weit der Bestätigung, ne? Zum Beispiel der Bestätigung durch die Kirche. Wenn ich so an meinen eigenen Berufungsweg jetzt denke zum Priester, dann bedarf es sozusagen auch der Zustimmung des Bischofs. Ich kann das, sage ich mal so, 100-mal denken, dass ich Priester werden soll oder Priester werden dazu berufen bin. Es bedarf irgendwo einer Bestätigung. Und es ist manchmal auch ein Ringen darum, rauszukriegen, ich bin von Gott berührt, aber was heißt das nun konkret für mich? In welcher Weise soll ich vielleicht diesen Ruf auch wirklich leben? Und ich glaube, dass sich das ein bisschen auch zeigt, vor allem auch dann, wenn man so eingebunden ist in Gemeinschaft und in die Kirche. Also dass das nicht nur so für sich gilt, für so eine Einzelperson, sondern dass das gerade auch mit Jesu kommen und mit dem Beginn der Kirche immer auch eingewoben ist in den ganzen Leib der Kirche. Wir kennen ja auch dieses Bild des Apostels Paulus von dem Leib mit den vielen Gliedern und wo alle möglichen Glieder ihre Wichtigkeit haben. Und ich glaube, es gilt rauszukriegen sozusagen, was und wer bin ich denn da drin? Und ich muss natürlich immer auch mit all den anderen Gliedern des Leibes irgendwie Verbundenheit suchen. Und das ist nicht immer einfach. Da, wo es Menschen gibt, die unterschiedlich sind oder die sich aneinander reiben oder da, wo ja jemand manchmal auch etwas werden will, da ist es wirklich eine mühevolle Aufgabe, das auch wirklich zu finden.
Mhm. Ja, dann danke ich recht schön, Herr
Pfarrer. Gern geschehen.
Danke Ihnen auch, Frau Schuster. Ja. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss. Ja, mit der Berufung ist das natürlich so eine Sache und die Prüfungen, wissen wir ja alle, sind auch vonnöten. Das ist das eine, aber das andere ist, wenn wir eine Berufung haben, haben wir denn eigentlich damit auch immer einen Auftrag? Sie haben auch gesagt, unsere Zeit auch missionarisch zu sein für andere Menschen. Ist das denn automatisch mit der Berufung gekoppelt?
Also ich glaube, man ist, das erste ist ja die Berufung zum Christsein, also wirklich zu in Jesus hinterher zu gehen sozusagen und Christ zu werden oder wie es in der Schrift auch heißt, Jünger zu werden. Jesus schickt ja die Apostel aus, geht in alle Welt, verkündet das Reich Gottes, ne, macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie. Und er nimmt uns dann hinein in diese Gemeinschaft der Kirche, in die Gemeinschaft der Glaubenden Und dann bin ich ja Christ eigentlich nie nur für mich allein, sondern ich bin es erstens nur im Zusammenhang mit anderen und ich habe dann darin eine Aufgabe. Die kann unterschiedlich aussehen. Nicht jeder ist Apostel, nicht jeder ist Evangelist, nicht jeder ist Prophet sozusagen in der gleichen Weise, sondern es gibt verschiedene Aufgaben und Ämter und Dienste ganz unterschiedlicher Natur. Aber auch der, ich sage jetzt mal, ganz normale Christ, und das ist jetzt keine abwertende Bemerkung, der vielleicht am Fließband steht, irgendwo, was weiß ich, bei Mercedes oder VW oder in irgendeiner anderen Firma, der ist dazu berufen, von diesem Glauben Zeugnis zu geben. Ich denke schon im Umgang meinetwegen mit den anderen Menschen, mit den, ja, mit den Berufskollegen, den Arbeitskollegen, auch durch die Art und Weise, wie er seine Arbeit tut, wie er mit ihnen spricht, wie er sie wertschätzt. Er muss vielleicht nicht, sag ich mal so, während er am Fließband steht, die Bibel aufschlagen und dann daraus vorlesen. Das kann er gar nicht. Aber er kann doch in seiner Art und Weise, glaube ich, Zeugnis geben. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja, wenn es um die Berufung des Laien oder die Berufung aller zur Heiligkeit geht, auch zum Beispiel davon, dass gerade auch die Christen, die das Volk Gottes, einen Weltauftrag hat, also dort, wo man ist, wo man lebt, die Botschaft Christi zu leben und zu verkünden. Und ich glaube, dass wir sollen da das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir sollen nicht in einer falschen Weise hochnäsig und arrogant sein, nach dem Motto, wir haben es besser verstanden. Aber doch auch bewusst sein, dass wir dieses Licht Christi tragen in unseren Herzen und dass dieses Licht Christi die Macht hat, andere Menschen auch zu berühren und zu bewegen. Nicht unsere Klugheit, nicht unsere Rhetorik, sondern letztlich dieses Zeugnis des Lebens.
Mhm. Ja, kann ich bejahen, aber auf der anderen Seite gehört da auch eine Menge Mut dazu. Ich stelle mir das jetzt vor, Sie als Priester werden natürlich auch vor Situationen kommen, wo Sie für Ihren Glauben sozusagen auch einstehen müssen und Ihren Glauben auch so verkünden müssen, dass es auch verständlich ist für alle. Und das ist ja gerade auch eine Herausforderung in der heutigen Zeit.
Das ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Und man muss sicherlich auch gucken, sag ich mal so, welchen Menschen begegnet man gerade. Ne? Also es hängt ja auch viel von den Leuten ab, die einen zuhören. Sind es Menschen, die auch wirklich offen sind dafür? Oder sind die Ohren verstopft und die Herzen hart sozusagen? Also ich glaube, da muss man schon auch gucken, wo man spricht und in welcher Weise man spricht. Und vor allem, dass man immer in Liebe spricht. Also auch dann, wenn man die Wahrheit verkündet, glaube ich, geht sie immer einher mit wirklicher Liebe zu den Menschen und eben auch mit dieser Intention, diesen Schatz des Glaubens sozusagen weiterzugeben oder schmackhaft zu machen für die Menschen. Und das ist eine Herausforderung, vor der man immer wieder steht. Und dann gerade auch, wenn es Menschen sind, die vielleicht, denen das ganz fremd ist.
Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer. Jetzt ist die Zeit leider schon vorbei. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb und über das wunderbare Thema auch der Berufung zu sprechen. Noch einige Hinweise an unsere Zuhörer. Diese Sendung gibt es wie immer auch zum Herunterladen als MP3 von unserer Internetseite www.horeb.org. Noch einmal www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung dann bald in unserem Podcast-Download-Angebot. Und natürlich können Sie sich auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Dazu lade ich Sie ein, wenn Sie unseren CD-Dienst anrufen unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. Herr Pastor Flettermann, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
Gerne. Ja, ich möchte dieses Gebet auch nochmal nehmen aus dem Tagesgebet des heiligen Pfarrers von Ars und aus dem Tagesgebet des Gedenktags der heiligen Therese vom Kinde Jesu. Beide Texte passen, glaube ich, ganz, ganz schön auch zu der Thematik des kommenden Sonntags. Ich möchte beten. Großer Gott, du rufst Menschen in deine Nähe, die nichts von sich selbst erwarten, sondern alles von dir erhoffen. Führe uns den Weg der Demut und der Gotteskindschaft. Hilf uns in der Liebe Christi, Menschen für dich zu gewinnen und zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern das ewige Heil zu finden. Und dazu segne und behüte uns alle, die Menschen, die wir im Herzen tragen, die Menschen, denen wir begegnen in unseren Familien, Nachbarschaften, an unseren Berufen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.